Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund? Dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diese Folge und wir sprechen gleich darüber, warum uns weltweit gerade die Medikamente ausgehen, was wir daraus lernen können und ob wir in Österreich oder überhaupt in Europa tatsächlich Angst vor dauerhafter Versorgungssicherheit haben müssen. Und bei mir ist eine Expertin, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, aber darüber hinaus auch als Ärztin vielfache Erfahrungen in einigen medizinischen Disziplinen hat. Herzlich willkommen, Dr. Ghazali Goya-Lechner.
Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
Liebe Frau Dr. Goya-Lechner, ehe wir in das Thema einsteigen, möchte ich kurz zu Ihnen kommen. Sie sind in Teheran geboren, sind mit 9 Jahren nach Österreich gekommen. Sie sind Ärztin und haben als Prüfärztin bei der European Medicines Agency an der Seite von Professor Dr. Hans-Peter Eichler gearbeitet. Und diese Agency befasst sich mit der Zulassung und der Entwicklung von Medikamenten. Und Sie wollen ganz kurz mich korrigieren, also machen Sie das bitte.
Also ich habe bei der European Medicines Agency nicht mit dem Professor Eichler gearbeitet, der war mein Doktorvater an der klinischen Pharmakologie in der Medizinischen Universität Wien. Aber ich habe prinzipiell als Prüfärztin gearbeitet und bin in der klinischen Entwicklung schon seit jeher.
Okay, danke für die Präzisierung. Sie haben aber, ich hoffe, das habe ich richtig recherchiert, vor 7 Jahren Ihr Unternehmen Goya Insights gegründet und arbeiten aktuellerweise mit vielen internationalen ExpertInnen an der klinischen Entwicklung von Medizinprodukten.
Korrekt.
Das alles ist tatsächlich sehr beeindruckend und wir kommen auch noch gleich drauf, was Sie eigentlich so tun und wie die Prozesse dahinter ablaufen, ehe wir ein Medikament in der Apotheke oder eben in unseren Spitälern kriegen. Aber lassen Sie uns doch eben auf ein Phänomen kommen, das wir eben seit Covid oder durch Covid vermehrt spüren, nämlich dass gewisse Medikamente einfach verzögert ankommen, gar nicht mehr ankommen. Und in Österreich ist es momentan so, dass fast 600 Präparate nicht lieferbar sind, nicht verfügbar sind. Was ist denn da genau passiert? Warum gibt es denn diesen Engpass?
Das Problem ist ja prinzipiell nicht neu und es sind vielschichtige Gründe. Das eine ist, dass die Verfügbarkeit von Rohmaterialien kaum mehr verfügbar sind, vor allem in Europa nicht mehr hergestellt werden. Es ist alles ausgewandert in niedrigpreisige Ländern wie in Asien, China, Indien sind vor allem jene Länder. Durch diese sozusagen Verlagerung in Ländern, wo wir keine Überprüfung über die Qualität haben, kommt es immer, also nicht mehr die europäischen Standards Prinzip von Anfang an hatten, kommt es immer wieder auch zu Qualitätsmängeln, sodass nicht jedes Produkt für die Medikamentenentwicklung herangezogen werden kann. Also das ist sicherlich ein Grund. Das Weitere ist, wir haben immer wieder Reisebeschränkungen gesehen in der Corona-Zeit, Lieferschwierigkeiten, Engpässe hier von der Logistik her, die dazu geführt haben, dass wir nicht nur geografisch die ausgelagert haben, aber die auch wieder zurückzubekommen für die weitere Entwicklung ein Problem dargestellt hat. Eine weitere Sache, das ist etwas Politisches. Man muss sagen, vor allem für Generika ist Österreich speziell jetzt ein Niedrigpreisland, sodass es nicht für viele Firmen attraktiv ist, hier den Markt sozusagen zu beliefern, weil man da, wenn sozusagen die Marge dann so reduziert ist, dass es auf wenige Cent ist, Österreich sich nicht auszahlt. Das muss man auch sagen. Also es ist in verschiedenen Ländern unterschiedlich, aber das ist sicherlich auch ein österreichisches Problem, weil die Medikamentenhersteller trotzdem den ganzen Aufwand haben von der Qualitätsgewährleistung, die Dokumentation, das Personal dahinter. Und wenn einfach die Marge sich nicht auszahlt, selektiert man, welche Länder tatsächlich beliefert werden. Und ein weiterer Faktor ist, und das haben wir jetzt gesehen, wir haben in der Corona-Zeit alle mit der Maske zu Hause, wenig Kontakt mit anderen Menschen, deutlich einen Rückgang gehabt an Erkältungskrankheiten. Das ist jetzt in diesem Winter, in dieser Saison, Grippesaison enorm gewesen. Man müsste meinen, wir hätten das vielleicht vorausschauen können, aber das war tatsächlich nicht vorausschaubar. Erkältungsmedikamente, Antibiotika, speziell für Kinder, Inhalatoren, für Asthma-Medikamente, alles, was mit sozusagen Infektionen der oberen Atemwege vergesellschaftet ist, diese Medikamente sind rar geworden. Und wenn es darum kommt, um Antibiotika, das ist natürlich ein Drama, weil da muss man warten und die Infektion wartet aber nicht. Ich muss auch sagen, wir sind sicherlich auch so, dass es immer wieder Alternativen gibt. Also es gibt in vielen therapeutischen Indikationen nicht nur das eine oder die eine Firma, die beliefert, sondern es sind alternative Firmen. Allerdings weitet sich diese Knappheit auch auf Indikationen aus, wo es vielleicht nur einen oder zwei Lieferanten gibt, wo dann die Apotheken, die Krankenanstalten tatsächlich auf die Suche gehen, wo könnte ich das Produkt noch finden, um es für die Patienten herzubringen. Das heißt, diese vielen Schichten führen dazu, dass jetzt, ich würde sagen, der Peak bei den Antibiotikaversorgung, vor allem bei den pädiatrischen Indikationen ist. Allerdings weitet sich das aus. Es ist nicht vorabsehbar, dass es zum Stoppen kommt. Und da hat schon die WHO, die Behörden angefangen, zumindest Melderegister zu führen, damit die Ärzte auch informiert sind, welche Medikamente sind nicht da, um rechtzeitig auf Alternativen umzusteigen. Dass wir uns hier in einer Krise befinden, genauso wie in einer Corona-Krise war, wo wirklich Behörden, Politik, mehrere Instanzen zusammengekommen sind, um eine Lösung zu finden, das ist genauso eine Krise jetzt. Und dass da ein Handlungsbedarf gegeben ist, das ist auf der politischen Ebene, auf der ärztlichen Ebene, auf sämtlichen Ebenen, regulatorischen Ebenen, müssen die Leute wieder eng zusammenkommen, um rasch hier Pläne aufzusetzen, wie wir das erstens mal abschwächen können, die Situation, und das vermeiden können in Zukunft.
Ich würde gern auf zwei Dinge kommen, die Sie da jetzt angesprochen haben. Das eine, die Sache mit den Generika. Also man muss vielleicht dazu sagen, das sind Medikamente, deren Patent abgelaufen ist, die günstiger hergestellt werden können. Und warum da Österreich so ein spezieller Fall ist, Sie haben gesagt, weil wir so klein sind und weil sich unser Markt da nicht auszahlt. Aber mich würde trotzdem interessieren, warum das jetzt gerade so aufpoppt. Also hat es dann wirklich auch mit diesen ausgelagerten Produktionsstätten zu tun? Und das andere, der Penicillin-Engpass. Also ich habe unlängst ein Interview mit einem Apotheker in Österreich gelesen, der gesagt hat, von 20 Penicillinarten sind 18 einfach gar nicht verfügbar. Also was, Sie haben gerade auch von Alternativen gesprochen, aber was ist da vielleicht ein Status quo dazu? Vielleicht zuerst noch zu den Generika.
Also bei den Generikern ist es ja so, dass auch Generika, damit sie auf den Markt kommen, eine sogenannte Bioäquivalenzstudien machen müssen. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass der Patent abläuft und die können es jetzt billiger herstellen. Sie müssen Studien machen, um nachzuweisen, dass trotzdem die gleichen Konzentrationen erzielt werden können, um auf den Markt zu kommen. Diese Produzenten von Generika haben genauso mit der Zeit auch einen Aufwand, um Dokumentationen regelmäßig zu aktualisieren, ein Personal, das sozusagen diese ganzen Reportings an die Behörden regelmäßig weitergibt, aber auch natürlich die Produktion. Und jetzt ist es so, dass in der Produktion haben wir einen Anstieg der Energiepreise, die Marge sind dadurch auch reduziert und so wie wir es absehen, wird es noch teurer werden in der Herstellung. Die Rohstoffe sind trotz dessen, dass man ausgelagert hat, teurer geworden, weil die Logistik teurer geworden ist. Und wenn da dann sozusagen die Preise auch auf dem Markt oder die Rückerstattungspreise nicht mitziehen, dann ist einfach die Marge der jeweiligen Firmen reduzierter. Und das ist die Situation, mit der wir jetzt, würde ich sagen, immer mehr und mehr konfrontiert sind.
Also es zahlt sich nicht mehr aus.
Genau, weil prinzipiell ist es so, man braucht hochqualifiziertes Personal, Produktionsstätten. Diese Produktionsstätten sind ebenfalls teuer, sie zu erhalten, die Qualität der Produktion zu erhalten. Und da überlegt man sich ganz genau, welche Märkte zahlen sich aus, um ausreichend eine Marge sozusagen hier herauszubringen. Und wenn es attraktivere Regionen gibt, dann ist es wahrscheinlich als Pharmaproduzent, dass man sich diese bevorzugt als in die niedrigpreisig, wo das nur wenige Cent sind. Da ist natürlich schon die Verantwortung bei den Zulassungsinhabern, hier die Märkte auch zu versorgen, inwieweit hier Behörden, Politik eingreifen, um diese Gewährleistung sicherzustellen, in Hand mit den jeweiligen Pharmafirmen. Ich glaube, das wird sicherlich auf den Agenten sein, aber ich denke mir, da muss sicherlich hier einen Notfallplan geben, wo es dann nicht mehr dem Lieferanten sozusagen übertragen wird, zu entscheiden, ob er das jetzt vertreibt oder nicht, sondern eine Verpflichtung auch wird. Aber ich möchte mich gar nicht auf die politischen Ebenen hineinlassen.
Ja,
aber
das ist ja schon auch das Thema eben der Versorgungssicherheit.
Absolut.
Und Sie haben es eh schon angesprochen, dass viele Produktionsstätten einfach in Asien oder nach Asien ausgelagert wurden. Und da gibt es jetzt natürlich Überlegungen, ja, warum haben wir denn in Europa nicht eine gute Dichte an Produktionsstätten? Das würde die Logistik erleichtern und würde sozusagen uns autonomer machen. Und ähnlich wie man es auch bei der Energieversorgung ja versucht, okay, wo sind Alternativen eben, um nicht Abhängigkeiten von anderen großen Produzenten zu haben, ist es ja hier sehr ähnlich gelagert. Wie weit ist man denn da oder ist der europäische Markt für Produktionsstätten ohnehin verloren, weil zu teuer?
Ich glaube, es braucht hier Anreize, damit sich die Firmen zurück hier niederlassen. Es ist auf jeden Fall der Bedarf gegeben. Wir in Österreich haben durchaus gute, namhafte Produktionsstätten für Generika, die, glaube ich, gerne ausweiten würden. Nur diese Ausweitung bedeutet unglaubliche Investitionen, nur die Produktionsstätten zu bekommen, sondern auch das Personal, was die auch betreiben können. Das heißt, es müssen auch hier, denke ich, durch Anreize der Markt für Generika noch attraktiver gestaltet werden.
Sie haben gesagt, es gibt ja Produktionsstätten in Österreich, also es sind, nur um das einzuordnen, es gibt 22 Forschungsstandorte und 40 Produktionsstätten in Österreich, wobei die meisten recht klein sind, aber insgesamt arbeiten dennoch 18.000 Menschen in dieser Industrie sozusagen. Wenn Sie sagen Anreize schaffen, woran denken Sie da außerhalb von Geld und das wäre dann wieder eine politische Dimension?
Also um das schon auch zu korrigieren, ich glaube in Österreich durch die Kleinheit und durch die kurzen Kommunikations- und Wege, die wir haben, sind wir schon in einem fantastischen Land für prinzipiell der Forschung von Medikamenten, was dann danach auf dem Markt ist, ebenfalls gegeben. Allerdings muss man sagen, nicht jede Ebene ist gut ausgestattet. Es sind die Dialoge mit den Zahlern, mit den Versicherungen zu optimieren. Ich hoffe, ich setze mich da nicht in einem Nest hinein mit den Krankenversicherungen. Aber ich glaube, das ist sicherlich ein Punkt, das zu optimieren wäre. Ich persönlich glaube, dass die Kommunikation mit den Behörden sich in den letzten Jahren unglaublich gebessert haben. Das ist ein Dialog, ein partnerschaftliches Dialog. Man sieht sich hier als Partner. Und es ist nicht so, dass der Produzent, die Pharmafirma sozusagen böse ist, dass nur das Geld will, sondern sie durchaus als Partner alle am Tisch sitzen. Also es müssen einfach die einzelnen Gruppen, die hier sozusagen an der Kette mitspielen, mehr zusammenkommen, einander verstehen, das gleiche Verständnis haben, nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern wir reden hier auf europäischer Ebene. Das ist ja, diese Versorgungsknappheit ist tatsächlich ein europäisches Problem. Wir haben hier durch, was ich vorher angesprochen habe, Länder, die niedrigpreisig sind und die hochpreisig sind innerhalb der EU. Was passiert hier, dass es Parallelimporte gibt, dass man Medikamente wo niedrigpreisig herstellt und woanders hochpreisig verkauft und dadurch hier auch Verluste entstehen. Da versucht jetzt schon die Gesetzgebung, dem einen Einhalt zu geben, dass solange die Eigenversorgung nicht ausreichend abgedeckt ist, Exporte sozusagen nicht erfüllt werden können. Aber trotzdem, man sieht, dass hier vielleicht die richtigen Leute zusammenkommen müssen, um hier eine Harmonisierung zu haben. Kürzere Kommunikationswege und ein Verständnis. Die Definitionen müssen gleich sein. Das Verständnis muss gleich sein, was anzuschrauben wäre. Das heißt, Anreize finanziell ist immer natürlich gut, aber auch das Verständnis und die Offenheit zum Dialog und zur Optimierung der derzeitigen Lage ist ein etwas, wo ich sage, das ist ein Anreiz, wenn hier sich entsprechend die Taskforce auf mehreren Ebenen bewegt. Aber auch, das ist natürlich das, was uns am meisten interessiert, in der Corona-Zeit haben wir gesehen, nicht nur gerade bei den Impfungen, sondern bei vielen anderen, wie schnell die Behörden agieren können, wenn es um die Überprüfung der Medikamentenzulassungen geht. Wie schnell hier Akteure zusammengekommen sind, auf intensiv, um hier etwas zu ermöglichen. Auch das würde mich interessieren, ob hier, wenn die Knappheiten weiterhin sich zuspitzen, die Behörden auf den regulatorischen Wegen hier offener sind, die derzeitigen Strukturen der Überprüfung der Zulassung, der Qualitätsstandards, ob hier etwas aufgebrochen wird. Von dem habe ich noch nicht gehört. Aber auch das, glaube ich, ist eine Möglichkeit, um neuere Medikamente schneller auf den Markt zu bringen. Das wäre natürlich ein Wunsch, weil es derzeit natürlich noch einige Monate dauert, bis das der Fall ist.
Also die Zuspitzung dieser Medikamentenknappheit wird sich, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, auch so schnell nicht wieder weggehen.
Es ist nicht absehbar, dass es so schnell weggeht, nein.
Dann möchte ich ganz kurz sozusagen ein bisschen auf die User-Ebene runterkommen, also Menschen, die Medikamente brauchen. Auch durch Corona hat sich so ein bisschen eine Idee durchgesprochen, okay, wie muss ich mich absichern, wenn was passiert, sei es jetzt ein Blackout oder eben eine andere, welche Grundversorgung muss ich zu Hause haben, damit ich mal irgendwie über die Runden komme, mal 14 Tage Essen zu haben oder damals war es das Klopapier, wie auch immer. Ist es denn vernünftig zu sagen, okay, Menschen, die, ich denke mir, Diabetes oder eben also sozusagen chronische Erkrankungen, wo man immer und regelmäßig Medikamente braucht, sowas zu horten oder zu versuchen, zu hamstern, um mal ein bisschen ein unsympathisches Wort zu sagen, aber einfach um sich selber abzusichern?
Also ich denke mir, so weit darf es nicht kommen, dass wir solch eine große Verantwortung den Patienten, den Usern überlassen. Also wenn diese Situation kommt in Österreich, wo wir bis vor kurzem und ich glaube immer noch ein fantastisches Gesundheitssystem haben, nicht es schaffen, das zu optimieren, dass es nicht dazu kommt, dass der User die Verantwortung hat, seine Medikamente zu horten. Also das wäre ein Schreckensszenario. Da müsste ich sagen, da haben einige Instanzen versagt. Es birgt auch Gefahr, wenn der Einzelne anfängt, seine Medikamente zu horten. Es gibt hier Ablaufdaten. Man braucht nicht zu glauben, ach, das ist nur geschrieben, weil man hier noch sozusagen strenger sein wollte. Das muss man ernst nehmen, gerade wenn wir Diabetiker sprechen. Wenn da nach dem Ablaufdatum die Konzentrationen sich verändern, der Wirkstoff vielleicht nicht nur wirkt, sondern auch Nebenwirkungen hat, das ist ein Szenario, das ich nicht mir überhaupt nicht ausdenken möchte. Also ganz ehrlich, diese Situation darf nicht kommen, dass wir die Verantwortung den Usern und den Patienten überlassen, sich Medikamente im Lager aufzuhorten. Da muss die Ebene der Gesundheitsversorgung, der Ärzte, der Politik vorher eingreifen, um tatsächlich dies zu ermöglichen in unserem doch sehr reichen Land Österreich und auch in der EU.
Ja, dazu soll es nicht kommen. Ich möchte noch auf etwas kommen. Wir haben schon über die Knappheit von Antibiotika und Penicillinen gesprochen. Was mich dabei interessiert, ist ein Aspekt, der jetzt nicht unmittelbar mit Knappheit zu tun hat, aber das sind die Resistenzen. Also gefühlt, sage ich jetzt mal, werden wir als Gesellschaft immer resistenter gegen verschiedene Antibiotika, Medikamente. Und wir reagieren darauf, weil wir relativ viel bekommen. Also wir kriegen es übers Essen und wir kriegen es über Medikamente. Und die Frage ist, ob es da auch, da spreche ich jetzt eher sozusagen in Ihre Profession, wo Sie auch gerade arbeiten, nämlich in der Entwicklung, ob es denn grundsätzlich dafür auch so eine Art Lösung gibt, wie man mit solchen Resistenzen denn in Zukunft vielleicht besser umgeht. Ist da was in der Pipeline sozusagen?
Also das ist auf jeden Fall Agendapunkt Nummer eins bei sämtlichen Zulassungsbehörden, sämtlichen Gruppen. Auch die WHO hat das auf den höchsten Punkt der Agenda gesetzt, hier nicht nur die Medikamentenentwicklung im Bereich der Antibiotikaresistenz zu unterstützen und zu fördern, sondern auch Instanzen wie die Krankenhaushygiene, die Liegedauer von Patienten. Es sind ja viele, viele verschiedene Ebenen, wo es zu Resistenzen kommt, diese zu optimieren. Also wo ich sagen kann, ist natürlich ist das ein Problem, das leider Gottes auch nicht im Abnehmen ist. Da müsste es in der Versorgungsstruktur, wie wir bis jetzt sozusagen die Liegedauer in vielen europäischen Ländern war sehr, sehr lange, dass auch hier überlegt wird, ab wann kann man den Patienten schon rechtzeitig nach Hause hinterlassen, weil viele Resistenzen kommen durch die langen Aufenthalte in den Krankenhäusern, wo ein Medikament nach dem anderen gegeben wird und irgendwann reagiert der Patient nicht. Man überträgt diese Keime auch von Patient zu Patient in einem eingeschlossenen System wesentlich leichter. Das heißt, auch hier passiert sehr viel, wie die Architektur dieser Krankenanstalten sich verändern müssen, um solche Resistenzen zu vermeiden. Auf Ebene der Hygiene und der Pflege der Patienten passiert sehr, sehr viel. Und im Bereich der Medikamente versucht man auch neuere Wege, wie zum Beispiel Vakzinen gegen Bakterien zu entwickeln. Das heißt, hier tut sich schon sehr viel und auf allen Ebenen, dass ich Ihnen sage, wir haben schon die super Lösung gefunden. Nein, aber die Agenda ist in den letzten 5 Jahren top bei sämtlichen Instanzen und ich glaube, die Früchte können wir auch in Kürze tragen hier.
Das müssen Sie mir jetzt noch mal ein bisschen erklären, inwieweit die Dauer, wie lange ich in einem Krankenhaus bin und wie oft ich dort Medikamente bekomme, inwieweit das mit einer Resistenz zu tun hat, also was die das Ursache-Wirkung, das habe ich nicht ganz verstanden.
Das eine ist, wenn Sie in einem Krankenhaus sind, sind Sie ja mal exponiert mehr Keime, weil dort sich einfach mehr kranke Menschen befinden. Jetzt nehmen wir an, Sie gehen hin mit einer Lungenentzündung, bekommen im Rahmen der Lungenentzündung Ihre Therapie, Antibiotika. Es kann aber sein, dass jemand anderer neben Ihnen liegt und auch nochmal ein Keim hat und Sie diesen Keim auch noch bekommen. Das heißt, die Antibiotika muss erweitert werden, damit beide Keime sozusagen versorgt werden. Jetzt sind Sie aber schon durch die Krankheit und durch die Liegedauer an sich von Ihrem Immunsystem geschwächt. Und es kann sein, dass durch die Antibiotikagabe zusätzliche Schwäche dazu kommt, wo Keime entstehen, zum Beispiel, die in dem Magen-Darm-Trakt sind. Sie sind mit der Lungenentzündung gekommen. Durch die viele längere Antibiotikagabe bekommen Sie dann noch Probleme mit einem Clostridium oder anderen Bakterien, weil Sie sozusagen durch die längere Einnahme von Antibiotika hier Ihr Immunsystem so stark beeinflusst haben, dass dann wieder andere anfangen zu florieren. Das heißt, Sie müssen dann wieder mit Antibiotika hineingehen, um diese neueren Keime zu bekämpfen. Mhm. Und diese Kaskade, und natürlich ist es, je multimorbider man ist, je länger die Liegedauer ist, umso gefährdeter ist man hier, auch Resistenzen zu bekommen. Immunsupprimierte Patienten sind sehr gefährdet, natürlich hier damit konfrontiert zu sein. Aber so kann der Teufelskreis kommen. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass die Krankenhausaufenthalte wirklich so sind, dass man nicht andere Keime bekommen kann, die Übertragung weitgehend reduziert ist oder komplett reduziert ist. Das sind die Ebenen, wo ich sage, sind auch die Einrichtungen selber hier drauf und dran, sich zu verändern, um hier entgegenzuwirken.
Sie haben schon gesagt, Österreich hat traditionell eine recht lange Aufenthaltsdauer in den Krankenhäusern, auch im Vergleich zu anderen Ländern, auch in Europa, auch mit guten Gesundheitssystemen. Dennoch habe ich das Gefühl, dieses schnell wieder raus aus dem Krankenhaus wird ein bisschen so interpretiert, als wäre dann die Behandlung nicht gut.
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir müssen die extramurale Versorgung optimieren. Also es gibt viele Länder, wo sie die Patienten frühzeitiger nach Hause schicken, allerdings gewährleisten, dass der Patient zu Hause dann durch eine mobile Krankenpflege noch weiter versorgt wird. Im häuslichen Umfeld, wo der Patient bereits mobilisiert werden kann, im häuslichen Umfeld, wo es keine kranken Personen gibt. Also das würde ich nicht meinen, dass früher nach Hause gehen bedeutet schlechtere Behandlung. Allerdings ist die extramurale Versorgung etwas, das muss sich auch optimieren. Da bin ich nicht der Meinung, dass wir in Österreich das optimale System haben. Ich selber bin Kardiologin. Ich glaube, wir können im Bereich der Herzinsuffizienz extramural noch einiges optimieren, damit die Patienten nicht ständig wegen sozusagen ins Krankenhaus kommen müssen. Und da kann über eine extramurale Krankenpflege viel Unterstützung gewährleistet werden, um die Patienten von diesen Krankeneinrichtungen fernzuhalten.
Okay, also da kann auch noch einiges optimiert werden sozusagen. Kommen wir doch zu einem Bereich, in dem Sie arbeiten, auch mit Ihrem Institut, nämlich was passiert eigentlich oder was muss passieren, damit ein neues Medikament überhaupt auf den Markt kommt. Das wurde auch im Zuge der Corona-Pandemie sehr hitzig auch diskutiert. Wer hat was davon? Sie haben die Pharmaindustrie schon angesprochen. Die wollen ja nur Geld verdienen und oder. Das geht alles viel zu schnell. Sie haben schon gesagt, es ging in der Zusammenarbeit sehr gut und natürlich dann auch irgendwie schneller. Aber was sind die Steps, die gemacht werden müssen, bevor ein neues Medikament ganz generell bei uns erhältlich ist?
Also nehmen wir das Beispiel, dass es ein komplett neues Molekül ist, von der wir sprechen und nicht ein Repurposing. Dann ist natürlich mal die Idee erschaffen worden, das Produkt könnte eine Wirksamkeit haben. Nehmen wir mal ein Enzym an, das irgendein Protein degradiert, das prinzipiell krankheitsfördernd ist. Das eine ist, wie kann ich dieses Molekül produzieren, also von der chemischen und von der Produktion her, dass es später in eine Darreichungsform ist, über eine intravenöse Gabe, subkutane Gabe, über eine topische Gabe als Tablette. Das heißt, da ist sehr viel, muss dann im Bereich der Produktion Zeit, Hirnschmalz investiert werden. Und die Produktion, das ist nicht nur, dass ich Ihnen sage, dass man in einem Labormaßstab herstellt, sondern man muss auch sagen, was gibt es dann für Kriterien, damit dieses Produkt tatsächlich das Endprodukt entspricht. Das heißt, man muss sogenannte Freigabekriterien, da muss die Stabilität kontrolliert werden. Ist das Produkt auch stabil, wenn ich es aussende an die Apotheken? Liegen die ja dann dort auch wieder einige Zeit? Das heißt, ich muss über einen gewissen Zeitraum diese Stabilität auch gewährleisten. Das heißt, die Säule der Produktion ist eine unglaublich wichtige Säule nach der Idee, wie kann ich es von einem Labormaßstab skalieren auf einem industriellen Maßstab, um zum Beispiel einen Markt zu versorgen. Und diese Skalierung läuft dann Schritt für Schritt, wie sich die klinische Entwicklung sozusagen entwickelt. Je höher die Chance ist, dass man auch auf den Markt kommt, desto rechtzeitiger muss man die Produktionssäule stabil auf die Beine stellen. Habe ich sozusagen das Molekül dann hergestellt und da gibt es Kriterien, die erfüllt werden müssen, Qualitätskriterien. Wir haben hier die Good Manufacturing, Good Laboratory, Good Clinical Practice. Das sind sozusagen die allgemeinen Normen. Dann muss das Produkt auch getestet werden auf deren Wirksamkeit. Und da gibt es Zellstudien, tierexperimentelle Studien, aber auch auf ihre Sicherheit. Diese sogenannten Toxikologiestudien. Und da ist im Bereich der ganzen tierexperimentellen Studien ein unglaublicher Schritt tatsächlich auch rezent vorangegangen. Es wurde im Science auch publiziert, dass die Behörden mehr und mehr dazu neigen, dass man auch weniger Tiere braucht, um sozusagen die Sicherheit zu gewährleisten, weil teilweise auch die Übertragung der Tiermodelle auf den Menschen nicht eins zu eins zu nehmen sind. Aber das ist die zweite Säule, die präklinischen Tests, die gemacht werden müssen, bis sie tatsächlich übersetzt werden in die klinische Anwendung. Und auch hier am Menschen gibt es Notwendigkeiten, wo ich auf die Sicherheit schauen muss, die richtige Dosis finden muss, tatsächlich diesen Proof of Concept, den richtigen Parameter finde, wo ich die Wirkung messen kann, bis ich zu der sogenannten pivotalen Studie komme. Das waren diese großen Impfstudien, die wir gesehen haben mit 28.000 Patienten und mehr, wo ich das in einem größeren Patientenpool nachweisen muss, dass es wirkt, unter kontrollierten Bedingungen, um hier mein Dossier dann sozusagen zusammenstellen können. Ich habe ein Produkt, das ich sicher herstellen kann, das auch stabil ist. Ich habe die Sicherheit präklinisch gegeben, ich habe die Wirksamkeit und die Sicherheit im Menschen getestet und kann dann mit meinem Dossier an die Zulassungsbehörden gehen. Und da gibt es in Europa zentrale Möglichkeit, dass man direkt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde zulässt und auch dezentrale Zulassungsmöglichkeiten. Da gibt es ganz klare Richtlinien, ab wann man zentral natürlich diesen Weg gehen kann, was wesentlich attraktiver ist. Und auch nach der Zulassung, sobald das Dossier eingereicht wurde, brauchen die Behörden ihre Zeit, um sich durch dieses Amamentorium an Dokumenten durchzulesen. Das ist natürlich das Personal an den Behörden ganz wichtig. Erst einmal, dass sie ausreichend natürlich geschult sind und auch in ausreichender Zahl vorhanden sind. Und das war nicht sicherlich in der Corona-Zeit so, dass da wirklich die Kräfte zusammengekommen sind. Europa hat auf viele Länderbehörden auch zurückgegriffen. Österreich hat hier eine sehr dominante Rolle gespielt, damit diese Durchsicht der Unterlagen und die Einschätzungen rascher verlaufen. Aber dass diese Schritte verkürzt werden, um hier ein unsicheres Medikament auf den Markt zu bringen, dann bin ich schon auf den Seiten der Behörden. Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist, weil diese Wege, die Regulatorien haben sozusagen ihre Checklist. Das muss überprüft werden. Aber wie Sie das schon gehört haben, das ist schon ein Mehrjahresprozess. Und was wir bei Corona gesehen haben, war fantastisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht geglaubt, dass wir das so schnell schaffen können und bin nach wie vor erstaunt, wie gut und wie organisiert das Ganze gelaufen ist. Zumindest von uns, die außen gestanden sind, gesehen haben, wie die Behörden, wie schnell diese Rolling Reviews gelaufen sind und ja.
Und wenn Sie sagen, Österreich hat da eine dominante Rolle gespielt, inwiefern?
Unsere Behörde, aber auch Experten aus Österreich waren hier in den Rolling Reviews der Unterlagen, insbesondere bei den Impfungen, stark beteiligt. Also das war sicherlich eine der Mitentscheidungsorgane.
Sie haben schon gesagt, bis eben ein neues Medikament auf den Markt kommt, das dauert einige Jahre. In diese Zeit muss man auch vorinvestieren sozusagen, um dann eventuell irgendwann mal auch was damit zu verdienen. Ist es unfair zu sagen, dass die Pharma-Lobby einfach nur auf ihr Geld schaut?
Also das ist zu generalisiert und ja, also ich glaube, wenn wir anfangen, mit Fingern auf andere zu zeigen, die wollen nur das Geld haben, man muss schon sagen, alle neuen Medikamente, die auf dem Markt sind, kommen von der Pharma. Also ohne deren Einsatz und deren Investitionen wird es natürlich auch nicht gehen. Es muss natürlich fair bleiben. Ich bin jetzt auch nicht hier, um die Pharmalobby zu verteidigen, dass die halt, die sind stark genug. Aber ich glaube, da macht man sich sehr vieles einfach, um mit dem Finger zu zeigen, die wollen nur das Geld. Am Ende muss man sagen, die Liste der Medikamente, die auf dem Markt sind, sind von der Pharma gesponserte Studien, Entwicklungen. Und das darf man auch nicht unter dem Teppich kehren.
Ja, aber Sie haben schon gesagt, Sie müssen sie nicht verteidigen. Die Pharmaindustrie, sie ist stark genug. Das ist ja auch, insofern kann man sie auch manchmal hinterfragen. Das finde ich auch okay. Aber nochmal zurück zu Ihrem Institut. Woran wird denn aktuellerweise gearbeitet? Also welche, Sie haben schon gesagt, die Antibiotikaresistenzen, die stehen ganz oben auf den Behörden, um hier was entgegenzuhalten in der nächsten Zeit, Jahre, sage ich jetzt mal. Aber woran wird denn sonst noch geforscht und gearbeitet? Was ist so in der Zulassung?
Was natürlich lange Zeit eigentlich nicht angerührt wurde, weil es ein komplexes Organ darstellt, ist unser Hirn und das Nervensystem. Und wenn man auch schaut, sind auch viele Produkte in den letzten Jahren gescheitert, gerade im Bereich Alzheimer und Parkinson, gerade im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen tut sich unglaublich viel. Wo sich sehr viel getan hat im Bereich, ist in der multiplen Sklerose, durch vor allem die biologischen Produkte, die auf den Markt gekommen sind. Aber es wird auch mehr und mehr in Richtung Parkinson geforscht und Alzheimer. Und das ist ebenfalls auf einer sehr hohen Agenda bei den Behörden, weil Alternativen nicht vorhanden sind. Wenn Sie sagen, welche weiteren Indikationen, es sind natürlich auch die sogenannten seltenen Indikationen. Da haben versucht, die Staaten, die Politik, die Behörden auch Anreize zu schaffen, dass man sich um seltene muskuläre Erkrankungen, wo es zu einem Dystrophie der Muskeln kommt, auch hier wurden Anreize geschaffen, um diese sogenannten seltenen Krankheiten eher aufzugreifen, damit hier auch, obwohl der Markt nicht riesig ist, durch Anreize die Forschung in diesem Bereich unterstützt wird. Ich würde mal sagen, das sind sozusagen zwei, die mir auf jeden Fall einfallen. Aber auch, dass man Medikamentengaben anders angeht. Das heißt, was wir über die Vakzine gelernt haben, diese sogenannte mRNA-Vakzine, das ist ja im Prinzip ein Phänomen, ein Tool, mit dem man sämtliche andere Therapeutika genauso im Körper herstellen kann durch eine Vakzinierung oder auch durch eine intravenöse Gabe. Das heißt, auch andere Art, an die Medikamentenentwicklung heranzugehen. Da haben wir auch in der Corona-Zeit sehr viel gelernt.
Also wird sich nicht nur die Palette verbreitern, sondern auch das, wie man mit vielleicht auch bereits vorhandenen Medikamenten umgeht. Da habe ich noch eine Frage auch zu den Studien. Ich habe unlängst mit einer Gendermedizin-Wissenschaftlerin, mit der Professor Alexandra Kotzki-Willer, gesprochen, dass eben lange Zeit alle Studien auch zu Medikamenten eigentlich immer nur von Männern getragen wurden und bei denen dann in der klinischen Studie dann ausprobiert wurde, aber vielleicht auch schon in den Tierstudien davor. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen anders, aber es wird nicht sanktioniert, wenn man es nicht tut. Und wie ist Ihr Blick sozusagen von der anderen Seite darauf? Wird die Medizin im Sinne von auch die Medikamentenentwicklung gendergerechter?
Ja, also das kann ich schon unterstützen. Ich glaube, die Skandale, von denen wir sprechen, waren im Bereich der HIV-Medikamente. Als die ersten HIV-Medikamente auf den Markt gekommen sind, wenn man sich die Studien anschaut, war das eine männliche Kohorte. Allerdings wurde sie dann verschrieben auch natürlich an Frauen. Und die meisten Nebenwirkungen, und das ist das, was man gesehen hat, dass Frauen wesentlich mehr dazu neigen, Nebenwirkungen zu entwickeln, wurden dann bei den Frauen detektiert. Warum das Ganze historisch entstanden ist, dass die Frauen in den klinischen Entwicklungen so unterrepräsentiert waren, war die Frau im gebärfähigen Alter. Das ist natürlich etwas sehr, sehr Sensibles, weil da nicht nur die Frau selbst, sondern auch potenzielle Fruchtbarkeit, den Fötus und so weiter geschädigt werden kann. Da muss man vorab Studien schalten, wo wir auch präklinische Sicherheit gewinnen können, dass wir das Produkt später auch an eine Frau im gebärfähigen Alter verabreichen können. Da gibt es auch mittlerweile sehr viele Kriterien, die eingehalten werden müssen, wann eine Frau eingeschlossen werden kann in eine Studie. Allerdings zeigt es auch, dass viele die in die klinische Entwicklung gehen, diese Studien noch nicht haben, um auszutesten, dass es keinen teratogenen Effekt hat, keinen Effekt hat auf die Fruchtbarkeit etc., sodass dann die Frauen im gebärfähigen Alter sehr kontrolliert Kontrazeption einnehmen müssen, am besten nicht nur einfach, sondern doppelt kontrolliert. Das ist dann meist eine hormonelle Gabe plus einen Barrier, also Kondom, Diaphragma und so weiter. Also das sind die Auflagen höher, wenn eine Frau dann in eine Studie kommt für sie selber, um sie zu schützen. Und da ist auch dann manche Zurückhaltung, ob man das machen möchte. Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass die Tendenz ist, dass sich diese Gender Bias reduziert. Wenn wir in Indikationen gehen, die hauptsächlich weiblich sind, zum Beispiel gewisse Autoimmunkrankheiten wie Lupus, wo 9-mal häufiger dies bei den Frauen ist, werde ich bei den Zulassungsbehörden keine Studie einreichen können, wo ich die Frauen unterrepräsentiert in den Studien hatten. Also da, glaube ich, hat sich auch in den letzten Jahren der Blick ganz verändert. Die Frauen müssen oder Frau und Mann muss in den Studien so repräsentiert sein, wie sie das tatsächlich in der Bevölkerung darstellen, wie die Häufigkeit sich auch in der Bevölkerung darstellt. Und wenn Sie sagen, es wird nicht sanktioniert, aber Sie würden es auch nicht leicht zur Zulassung bekommen, wenn Sie da eine Unterrepräsentanz hätten.
Aber grundsätzlich macht es eben durch die höhere Komplexität von Frauenkörpern, macht Studien natürlich auch komplexer. Liebe Frau Dr. Geuer-Lechner, das waren sehr spannende Einblicke. Ich sage vielen Dank, dass Sie hier waren und das mit uns geteilt haben. Und ja.
Ich bedanke mich. Das war ein sehr spannendes Thema. Dankeschön.
Danke. Bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie noch mehr Interesse haben an Thema Gesundheit und auch wie wir mit dieser Medikamentenknappheit weiter aktuell umgehen, dann schauen Sie doch auf die kleinezeitung.at/besserleben. Dort finden Sie alle aktuellen Entwicklungen. Und bis zum nächsten Mal sage ich ganz schöne Zeit und naja, bleiben Sie gesund.